Ich bete. Jesus, wir danken dir für dein Wort, was du uns heute Abend gegeben hast. Und wir bitten dich, dass du es uns lebendig werden lässt. Dass du uns zeigst, wo es uns anspricht und was es mit unserem Leben zu tun hat. Wir bitten dich, dass du jetzt unsere Herzen öffnest und dass die Botschaft, die du uns zu sagen hast, auch da ankommt. Amen. Umkehr in drei Punkten. Erster Punkt. Wenn ich wieder besser weiß, wie Gott handeln soll. Ja, Jona, der ist am Boden, der sieht keinen Sinn mehr in seinem Job. Er hat einen langen Weg hinter sich gebracht, ist irgendwie durch so einen Wal hindurchgegangen, bis er dann endlich in Ninive angekommen hat, ist. Dort ist er 3 Tage durch die Stadt gegangen, hat eine Predigt gehalten. Und was ist das Ergebnis dieser Predigt? Ja, wow, Ninive kehrt um. Das war definitiv nicht das, was Jona sich erhofft hatte, nicht das, was er erwartet hatte. Er fühlt sich unrelevant, ja, vielleicht sogar ein bisschen von Gott veräppelt. Denn der hat plötzlich Gnade über die Feinde Israels. Dieser Gott ist nicht mehr sein Gott, wenn der sich so verhält. Ja, Jona wird zornig. Wörtlich heißt es da im Hebräischen, es entbrannte ihm. Ja, also es wurde ihm heiß, es kam irgendwie über ihn. Und ich mag das Hebräische, dass das so bildhaft ist. Dass das Zorn und Feuer so eng zusammenbringt. Weil wir sagen ja auch solche Redewendungen wie, jemand lodert von Zorn. Ne? Das kommt auch irgendwie daher, dass Zorn und Feuer ganz nah beieinander liegt. Und jemand, der zornig ist, versprüht auch irgendwie Funken. Also man kann schon verstehen, warum die Hebräer das so zusammen denken. Ja, Jona ist wirklich sauer. Denn Gott hat doch eigentlich, das sagt er so nicht, aber das ist eigentlich das, was er denkt, nach Jonas Regeln zu spielen. Aber auf diesen Deal lässt Gott sich nicht ein. Nein, Gott lässt sich nicht von den Erwartungen der Menschen instrumentalisieren. Wir finden im Neuen Testament ein Gleichnis, das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Und das ist eine ganz ähnliche Situation, wenn man mal ganz genau hinguckt. Da sind ja verschiedene Arbeiter, die kommen zu unterschiedlichen Stunden und werden eingestellt. Und am Ende des Tages sagt der Weinbergbesitzer, ihr kriegt alle das Gleiche. Und die, die den ganzen Tag in der Sonne malocht haben, die beschweren sich und sagen, was soll das? Ich will mehr. Und dann sagt der Weinbergbesitzer, ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu machen, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? Blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? Auch das ist das, was Jona eigentlich hier zu hören bekommt. Ja, Gott wird uns hier als der Souveräne präsentiert, der mit dem Seinen machen darf, was er will. Nicht die egoistischen Motive des Jona siegen hier, sondern Gottes Motiv der Gnade. Und das ist eine weitere Lektion des Jona-Buches, die wir nicht nur hier in Kapitel 4 lernen. Nicht das, was Jona will, passiert, sondern das, was Gott will, passiert. Ja, man könnte das Jona-Buch fast als einen Machtkampf zwischen Gott und Jona sehen. Ne? Also Jona rennt weg und denkt, er ist jetzt außer Reichweite und dann sagt Gott, nee, ich habe da so einen Fisch und der bringt dich wieder zurück. Ich lasse dich nicht aus der Verantwortung. Man könnte auch positiv sagen, ja, Gott geht Jona nach, er lässt ihn nicht los. Und dass Gott souverän ist, dass wirklich er die Dinge in der Hand hat und er derjenige ist, der es lenkt, das wird unter anderem auch darin deutlich, dass Gott das erste und das letzte Wort in diesem Jona-Buch hat. Ja, wir haben gerade das letzte Wort miteinander gelesen und das erste Wort ist auch ein göttliches Wort, das ist das, wo Jona seinen Auftrag bekommt. Gott ist Anfang und Ende. Und wir sehen im Jona-Buch, wie Gott wirklich alles regiert, wie er der Herr ist über Himmel und Erde, über Leben und Tod. Das sehen wir daran, dass er große Tiere befehligt, wie den Wal, aber auch ein kleines Tier wie den Wurm. Und das sehen wir daran, dass es ein großes Tier im Wasser ist und ein kleines Tier an Land. Gott ist Herr über das Große, das Kleine, über Wasser, über Land, über Himmel und Erde. Gott regiert. Ja, Gott ist souverän, weil er tun kann, was er will. Souverän, da kommt in uns direkt so eine, ja, vielleicht eine Anfrage hoch, dass das ja manchmal gleichzusetzen ist mit, dass Gott verborgen ist, dass er uns unverständlich bleibt, ja, dass er uns sogar zum Anstoß wird, dass er eben ja nicht so handelt, wie wir es erwarten. Es ist eine Versuchung für den Glauben. Es kann dazu führen, dass wir so wie Jona Gott anklagen, dass wir an Gott verzweifeln. Bei Jona führt es dazu, dass er regelrecht depressiv wird, ja, dass er einen Todeswunsch entwickelt. Und es ist ja auch nicht so leicht für Propheten, die von allen Seiten irgendwie angefochten sind und dann auch noch scheinbar von Gott verlassen werden, ihrem einzigen treuen Auftraggeber. Ja, Jona hat was wir vielleicht heute Burnout nennen würden. Er ist in der eigenen Arbeit ausgebrannt für Gott. Ich kenne so ähnliche Gefühle, jetzt nicht in dieser Massivität, dass ich sage, boah, ja, Gott treibt mich in den Burnout oder so, aber schon solche Gefühle der Erfolgslosigkeit, wo ich doch eigentlich ganz klar im Dienst Gottes stehe und irgendwie nicht die Resonanz zurückkommt, die doch eigentlich gut wäre. Wo ich das Gefühl habe, Gott, ich bin doch für dich unterwegs, aber das, was du mir hier gerade zurückgibst, das ist echt ein bisschen wenig. Und von daher kann ich Jona schon auch irgendwie gut verstehen. Aber Jona, der hat irgendwie anscheinend die letzten 3 Kapitel nicht aufgepasst. Der hat nicht verstanden, was Gott da mit ihm für einen Weg gegangen ist. Dass Gott auch immer wieder ihn geschützt hat. Dass Gott immer wieder auch Schritte auf ihn zugemacht hat. Ja, dass er ihm doch am Ende sogar das Leben gerettet hat. Und auch da finde ich mich wieder, dass ich denke, ja, wenn ich mal wirklich drüber nachdenke, fallen mir mehrere Situationen im halben Jahr ein, im letzten halben Jahr, wo Gott mich beschützt hat, wo ich gemerkt habe, da ist Gott und da gibt er mir auch was zurück. Und wie oft bin ich dann aber an der Stelle, dass ich denke, gut, aber jetzt, was ist denn jetzt? Erfolg sieht bei Gott anders aus als bei mir. Das ist eine bittere Pille. Und damit umzugehen ist nicht leicht. Aber hinter der Jona-Geschichte steht auch für uns die Frage, lasse ich Gott souverän sein? Oder packe ich ihn in meinen kleinen Rahmen, in mein kleines Schächtelchen, wo ich eigentlich Gott die Vorgaben mache und bestimme, wie er zu sein hat? Ja, der Grund, die Souveränität nicht zu akzeptieren, ist oft zu wenig Vertrauen. Zu wenig Vertrauen darin, dass Gottes Wege wirklich höher sind als meine Wege. Zu wenig Vertrauen darin, dass ich wirklich das weiß, was ich wissen muss. Dass in Jesus mir all das gesagt ist, was nötig ist. Und dass doch eigentlich das Ziel klar ist. Aber ich als Mensch so oft hoffe und erwarte, dass ich doch auch die einzelnen Etappen sehen kann, wozu sie da sind. Aber wenn das Ziel klar vor meinem Auge ist, dann kann ich auch Kontrolle abgeben. Ja, dann kann ich mich hingeben, dann kann ich sagen, Gott, du darfst der Herr in allen meinen Lebensbereichen sein. Und ich bin auch bereit dafür, dass du mich korrigieren darfst, auch in deiner Souveränität, auch in dem, was ich nicht verstehe. Ja, wenn ich wieder besser weiß, wie Gott handeln sollte. Ein zweites, wenn ich wieder besser weiß, wie andere handeln sollten. Es wird nicht so ganz klar in dem Text, aber ich glaube, dass Jona eigentlich diese Gerichtsbotschaft an Ninive ganz gerne sogar verkündet. Dass er das gar nicht dass er gar nicht die Sorge jetzt dafür hat, dass das jetzt so eine blöde Botschaft ist, die er da verkünden muss, sondern dass er es eigentlich gut findet, dass endlich mal diese Assyrer bestraft werden. Für ihr gottloses Verhalten, für ihre Morallosigkeit, dafür, dass sie vorher schon mal versucht haben, Israel einzunehmen, was gerade noch abgewendet werden konnte. Ja, ich glaube, Jona fühlt sich eigentlich zumindest an dieser Stelle in Kapitel 3 in seiner Rolle als Verkündiger von Gericht ganz wohl. Aber das Beeindruckende oder vielleicht sogar schon fast das Satirische an diesem Buch ist ja, wie sich die Rollen umkehren. Wie Jona, der eigentlich Fromme, zum Anti-Helden wird. Und die Heiden sich stattdessen rufen lassen. Ja, man könnte fast schon von einer Verstockung des Herzens Jonas reden, so wie es dann Paulus auch im Römerbrief später über die Juden allgemein sagen wird, wo er sagt, ja, die Herzen der Juden sind verstockt, damit die Heiden dazukommen können. Ja, man könnte auch hier sagen, gerade die Verstockung Jonas öffnet die Option für die Heiden. Und so wird diese ganze Jona-Geschichte auch schon ein Vorzeichen für das, was dann im Neuen Testament passiert. Aber Jona, dessen Herz hart ist, der lieber Gericht predigt als Gnade, der ist der, der eigentlich umkehren müsste in dieser Geschichte. Aber bevor wir jetzt wieder vorschnell auf Jona mit dem Zeigefinger zeigen, sollten wir mal mit dem Zeigefinger auf uns zeigen. Bin ich nicht auch wie Jona? Ich rede eigentlich auch ganz gern von Umkehr und ich glaube, dass es auch ein sehr zentrales Thema im Christentum ist. Aber ich weiß auch manchmal ziemlich genau, wer es nötig hat, umzukehren, was eigentlich falsch ist, was richtig ist. Bei einzelnen Menschen und ihrem Verhalten, manchmal aber auch auf einer größeren gesellschaftlichen Ebene. Da gibt es so klassische gesellschaftliche Feindbilder, wie die Liberalen mit ihrem Individualismus, der eigentlich doch nur zerstörerisch ist, weil er einsam macht, weil er dazu führt, dass Gruppen nicht mehr funktionieren. Vielleicht sind es bei dir andere Feindbilder, die Konservativen, die alten weißen Männer, die Veganer, was auch immer. Aber die Geschichte stellt uns eine andere Frage. Nicht, wo müssten andere umkehren, wo müsste diese Gesellschaft umkehren, sondern wo muss ich umkehren? Wo muss ich mein Gottesbild korrigieren lassen? Wo muss ich Gott souverän sein lassen, Gott sein lassen? Und wenn wir dann mal bei mir oder ich denke auch bei vielen anderen Christen hinter die Fassade schauen, die wir aufgerichtet haben, die Fassade, die wir gerne auch zeigen nach außen hin, wo wir Dinge predigen und dann aber mal wirklich die Abgründe in uns auch wahrnehmen und zulassen, dann stellen wir fest, dass wir da Dinge fordern, die wir selbst eigentlich gar nicht so richtig halten können. Und haben wir uns nicht viel zu oft auch schon lange mit den Abgründen in uns arrangiert? Haben wir nicht gelernt, davor die Augen zu verschließen? Wir sind als Christen ständig in der Gefahr, Experten im Heucheln zu werden. Aber Gott, der will Dinge ans Licht bringen. Ja, das ist schmerzhaft. Aber es ist vor allem eine Chance des Neuanfangs. Ja, Umkehr bedeutet nicht in erster Linie Gericht, sondern Umkehr ist eine Chance. Dass wir umkehren dürfen, ist Gnade. Umkehr ist etwas sehr Positives, was Gott uns möglich macht, was Gott uns schenkt. Und deshalb müssen wir von Umkehr reden. Deshalb gehört Umkehr zu unserem Leben als Christsein dazu und erst recht zu unserer Botschaft als Christen. Noch einmal kurz Neues Testament. Mich erinnert diese Geschichte so krass an den verlorenen Sohn. Und zwar denke ich, dass Ninive der jüngere Sohn ist, der verloren ist, der sich von Gott entfernt hat. Und Jona der ältere Sohn. Und auch dieser ältere Sohn in der Geschichte vom verlorenen Sohn ist ja eigentlich ein verlorener Sohn. Beide sind auf ihre Art und Weise verloren, beide sind umkehrbedürftig, aber beide hat Gott in ihrer Verlorenheit nicht aufgegeben. Auf beide wartet Gott, mit beiden sucht Gott das Gespräch. Ja, wir alle haben Umkehr nötig. Und das ist jetzt kein Statement dafür, dass wir uns auch nicht mehr auf Dinge, die wir bei anderen wahrnehmen, hinweisen sollen. Aber es ist ein Statement dafür, bei uns selbst anzufangen. Uns selbst von Gottes Umkehr rufen zu lassen. Bereit sein dafür, dass Gott mir auch Dinge aufs Herz legt, wo ich meine Richtung ändern soll. Wenn ich wieder besser weiß, wie andere handeln sollten. Und ein drittes wenn Gott eigentlich besser weiß, wie ich handeln sollte? Gott begegnet in dieser Geschichte, in diesem Kapitel 4, als ein Pädagoge, als ein Lehrer. Er hat das Lernziel für Jona, zur Umkehr zu bewegen. Ja, er möchte sein Gottesbild korrigieren und die Methode, die er dazu wählt, ist die Veranschaulichung. Und zwar malt er nicht einfach nur ein Bild, sondern er lässt es Jona am eigenen Leib erleben. Pädagogik der Erfahrung könnte man es vielleicht auch nennen. Ich habe euch mal so eine Rizinusstaude mitgebracht, die ist jetzt nicht besonders, aber so, ne, in so einer sehr wüstenreichen Umgebung ist es einfach gut, wenn da so ein Baum ist, wo ich mich so ein bisschen drunter legen kann und der mir Schatten spendet. Ja, und dadurch, dass Gott Jona diesen Baum schenkt, zeigt er ihm doch eigentlich: Jona, ich habe dich nicht vergessen. Ich habe weiter deine Bedürfnisse im Blick. Ich weiß, dass du Schatten brauchst und ich spende dir diesen Schatten. Und Jona, der reagiert ja auch erst darauf mit Freude. Aber diese Freude geht nicht weiter, die mündet nicht in einen Lobpreis, die mündet auch nicht darin, dass er sagt: Gott, ich habe dich falsch eingeschätzt, du kennst mich ja doch, du weißt doch, was meine Bedürfnisse sind, du bist doch auch noch weiterhin mein Gott. Nein, es bleibt einfach nur bei dieser Bemerkung: Jona hatte Freude an diesem Busch oder an diesem Rizinusstrauch. Wir wissen eigentlich noch nicht mal, ob er das Wachsen dieses Strauches auf Gott zurückführt. Das steht da gar nicht. Und deshalb geht Gottes Lektion weiter. Gott lässt den Strauch wieder eingehen. Das ist natürlich zuerst auch wieder ein Beweis seiner Souveränität. Gott kann machen, was er will, aber dieses Bild dient als Vergleich. Ja, Jona hat für den Rizinus nichts getan. Er hat nichts dazu beigetragen, dass dieser Busch wächst. Aber er hat Mitleid mit diesem Busch. Ob er jetzt wirklich Mitleid mit diesem Busch hat oder eigentlich wieder nur Mitleid mit sich selbst, ist sicherlich auch nochmal eine spannende Frage. Aber Gott macht den Übertrag und sagt: Jona, ich habe diese Menschen in Ninive geschaffen und ich habe auch diese Tiere in Ninive geschaffen. Sollten mir dann nicht diese Menschen leid tun, mit denen ich schon viel, viel länger unterwegs bin als du mit diesem Rizinusstrauch, die ich schon viel, viel länger begleite, für die ich Verantwortung trage, die ich gemacht habe? Es ist die Frage an Jona: Wie gnädig darf Gott sein? Und es scheint so, dass Jona diese Gnade Gottes schon länger auf die Nerven geht. Ja, er hat das in der Tora und in den Psalmen, also in den 5 Büchern Mose und den Psalmen immer wieder gelesen. Wir haben einen gnädigen, barmherzigen Gott, langmütig und von großer Geduld und so weiter. Und vielleicht hat er auch schon früher in seinem Prophetendasein Erfahrungen mit der Gnade Gottes gemacht. Hat erlebt, dass Gott auch ja, den Mächtigen immer wieder vergibt. Dass Mächtige und sogar Menschen, die nicht Gott fürchten, an der Macht bleiben. Und er sich denkt: Gott, was soll das? Gott, greif doch mal härter durch. Da liegen dann Gottes Gnade und dass Gott die Menschen vergessen zu haben scheint, irgendwie eng beieinander. Ja, Jona hat den Wunsch, dass Gott endlich mal auf den Tisch haut, dass er Tacheles redet. Und da ist kein Platz für Gnade. Ja, Gott hat die Freiheit zu reagieren und sein Urteil zu ändern. Und eigentlich möchte doch Gott auch Jona in dieser Situation gebrauchen. Ja, Gott hat doch eigentlich gesagt, dass durch Israel das Licht zu den Völkern kommen soll und nicht in erster Linie Gericht. Aber das hat Jona nicht verstanden. Jona hat nicht verstanden, dass Gott ihn zum Guten gebrauchen will, weil Jona ein falsches Gottesbild hat. Gott als der Gott Israels, so wie er ihn irgendwie kennengelernt hat, steht hier in Frage. Eigentlich hat er doch erfahren, dass Gott ein parteiischer Gott ist, der immer auf der Seite Israels steht. Und der müsste doch Ninive hassen, genauso wie Jona es tut. Aber das, was hier passiert, ist, dass Jona seine Wünsche und seine Vorstellungen auf einen Gott projiziert. Ja, er baut sich seine Illusion, er baut sich eigentlich seinen eigenen Gott. Und Gott macht in diesem Lernprozess nichts anderes, als ihm diese Illusion zu nehmen und zu entlarven. Und ihm eigentlich auch zu sagen, Jona, deine Motive, die sind egoistisch und vielleicht sogar kindisch. Ja, Gott möchte das Gottesbild, was Jona von ihm hat, korrigieren. Denn auch Jona profitiert von der Gnade. Ja, er ist sogar darauf angewiesen, dass Gott ihm gnädig ist. Das wird daran deutlich, dass er noch lebt. Dass Gott ihn nicht losgelassen hat, dass er diesen Wal geschickt hat oder diesen großen Fisch. Das wird deutlich an dem Baum, den Gott ihm schickt. Gott lässt Jona nicht los. Gott ist auch Jona weiterhin gnädig, auch wenn er eigentlich allen Grund hätte, sich schon lange von Jona abzuwenden. Und wie ist das bei uns mit den Gottesbildern, mit den toxischen Gottesbildern, die vielleicht eigentlich davon zeugen, dass wir uns eine Illusion gemacht haben, uns unseren eigenen Gott gebaut haben? Vielleicht ist es sowas wie, dass du nur bei Gott Ansehen erlangen kannst, wenn du was leistest. Vielleicht ist es der Gedanke, dass ich doch wirklich aufgrund meiner Sünden hoffnungslos verloren bin und wenn Gott wirklich wüsste, was in mir vor sich geht, dann hätte er eigentlich keine Gemeinschaft mit mir. Alle diese falschen Bilder von Gott trennen uns von ihm und deshalb sind sie nichts anderes als Sünde. Ja, solche falschen Gottesbilder trennen uns von Gott und sind Götzenanbetung, weil ich mir eben meinen Gott selber baue und einem Gott anhange, den es so gar nicht gibt, der eine Illusion ist. Und deshalb sind auch wir, genauso wie Jona, aufgefordert, von unseren falschen Gottesvorstellungen umzukehren und uns zu fragen, wo haben wir in unserem Leben uns einen Gott zusammengeschustert, der uns ganz gut passt und ganz gut gefällt, aber eigentlich nichts mit dem Gott Jahwe zu tun hat. Nochmal zusammenfassend. Die Jona-Geschichte zielt eigentlich in ihrer ganzen Erzählung auf einen Umkehrmoment Jonas hin. Der bleibt aber aus. Der passiert nicht. Jona kehrt nicht um. Ganz anders machen es die Heiden. Und so ist Israel auch aufgefordert, es anders zu machen als Jona, umzukehren. Und wir sind aufgefordert, es anders zu machen als Jona und umzukehren zu unserem lebendigen Gott. Wie kann Umkehr aussehen in unserem Leben? Was bedeutet Umkehr ganz praktisch? Noch ein paar Gedanken dazu. Naja, zuerst bedeutet Umkehr tatsächlich eine Verhaltensänderung. Umkehr bedeutet, dass ich Dinge lasse und stattdessen andere Dinge tue. Dass ich Sachen lasse, die mich wegbringen von Gott und stattdessen Sachen tue, die mich zu Gott hinbringen. Was sind solche Sachen, die mich von Gott wegbringen? Das können toxische Menschen sein, die mir nicht gut tun, aber die auch meiner Gottesbeziehung nicht gut tun. Das kann meine Gefangenheit in Handy- oder Medienkonsum sein. Das können aber auch Themen der Sexualität sein, wie Pornografie, wie Leben in Ehebruch. Das können politische Entwicklungen sein, die mich so gefangen nehmen und mich so beschäftigen, dass ich an nichts anderes mehr denken kann und nur noch in Sorge darum bin, wie sich unsere Welt entwickelt. Es kann auch Arbeit sein, die mich gefangen nimmt und ich dann keine Zeit mehr habe für irgendwas anderes. Es kann Gewalt sein, es kann Hass sein, es kann Streit sein. Und ich denke, ihr könntet diese Liste beliebig ergänzen. Und diese negativen Verhaltensweisen, die mich von Gott wegbringen, die bin ich aufgefordert zu ersetzen. Ersetzen durch christliche Gemeinschaft, durch Formen der Gottesbegegnung in Gebet, Bibellesen, Lobpreis, vielleicht auch, indem ich Zeit in andere Beziehungen investiere, die gerade nicht gut sind, indem ich Zeit in meine Familie investiere, meine Kinder, meinen Ehepartner, meine Eltern. Das ist der eine Aspekt von Umkehr. Aber Umkehr hat eine Voraussetzung. Sie hat die Voraussetzung, dass ich zuallererst ehrlich werde. Ehrlich vor mir selbst und dann vielleicht auch vor anderen. dass ich Dinge ausspreche, dass ich eben nicht länger diese Fassade aufrechterhalte, von der ich gesprochen habe, sondern dass ich mich meinen Abgründen stelle, dass ich ehrlich werde, dass ich Gebet in Anspruch nehme, mit Gott rede, dass ich Seelsorge in Anspruch nehme, dass ich vielleicht auch zur Beichte gehe, ja, dass ich ganz konkret um Vergebung bitte. Und dann gibt es noch so Rituale, die mich bei der Umkehr unterstützen sollen. Ein Ritual werden wir nachher zusammen feiern, das Abendmahl. Und auch dort werden wir nochmal einen kleinen, intensiveren Block einbauen, wo wir nochmal die eigene Umkehr ein bisschen in den Blick nehmen wollen. Noch ein bisschen mehr als sonst. Aber es muss nicht nur das Abendmahl sein. Es kann auch sein, dass ihr zum Beispiel sagt, ich möchte in meiner Familie das einführen. Dass wir uns einmal in der Woche zusammensetzen und bewusst aussprechen, was ich in dieser Woche nicht gut gemacht habe, wo ich jemanden verletzt habe von den anderen Familienmitgliedern. Und dass wir uns bewusst Vergebung zusprechen. Oder dass du das in deine stille Zeit einbaust, dass du sagst, ich möchte einmal in der Woche mir einen Moment nehmen, wo ich vor Gott ausspreche, was nicht gut gewesen ist. Dass ich mir Zeit nehme, auch dafür umzukehren und neu anzufangen. Wie gesagt, wir machen es gleich nach einem Abendmahl noch etwas ausführlicher als sonst. Ja, Umkehr. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen merken, dass das ein Thema ist, was jeden von uns betrifft und was wichtig ist, dass wir dem nachgehen und da Jonah eben als Antihelden betrachten und Ninive uns als Vorbild nehmen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.